D-Radio Wissen 100.
Es wird wuschelig heute Abend. Pelzig. Ein bisschen verschmust, ganz schön wild. Es wird traurig, schmerzhaft und es wird gefährlich. Menschen und Tiere. Mehr als Mitbewohner heißt die Sendung heute Abend. Julia Rosch ist bei mir im Studio, 100-Redakteurin. Abend. Hast du ein Haustier?
Nee, leider nicht. Also keine Zeit, keine Lust, die Verantwortung zu übernehmen, aber ich liebe Tiere.
Ja, was hättest du denn für ein Tier, wenn die anderen Parameter stimmen würden?
Bis zur Pubertät hätte ich gerne Katze gehabt und seitdem eher Hund.
Mhm. Ja, ich bin auch ein Hundetyp eigentlich, aber wir haben zu Hause einen alten, dementen Kater, den meine Freundin mit in die Beziehung gebracht hat. Ja, der ist ein ganz toller, lieber Kerl, hat wenig Zähne nur noch, 19 Jahre alt, will immer wirklich immer gestreichelt werden, denn er vergisst dann sofort, wenn er gerade gestreichelt wurde, dass er erst gestreichelt wurde. Es ist total anstrengend mit so einem alten Kater, wie das mit alten Leuten eben manchmal auch so ist, aber ist irgendwie toll. Ihr merkt, es gibt auf jeden Fall Cat-Content heute Abend.
Ja, heute Abend geht es zweimal um Hauskatzen, kleine süße Hauskatzen, Miau, und einmal um eine Großkatze, Fauch.
Am Anfang hören wir aber, wie sich die Beziehung zwischen uns Menschen und den Tieren über die Zeit so geändert haben. Wir hören von Tieren vor Gericht als Angeklagte.
Genau, dann hören wir von einem Musiker und Comedian, der eine Tour absagen musste, weil sein Kater ihm in die Hand gebissen hat.
Und ihr kennt vielleicht dieses YouTube-Video, wo ein Löwe in der Steppe Afrikas auf zwei Männer zurennt und sie dann nicht beißt, sondern liebevoll umarmt. Die Geschichte vom Löwen Christian, die erzählen wir in dieser 100.
Und ganz zum Schluss, da sprechen wir noch mit Peter Glaser, den kennt ihr bestimmt. Das ist ein Schriftsteller, Nerd, Twitterer und bekennender Katzenmensch. Und der musste irgendwann die schwerste Entscheidung seines Lebens treffen. Das ist schon einige Jahre her und es bewegt ihn immer noch sichtlich. Und in der Entscheidung ging es darum, ob er Rosa töten soll oder nicht, seine Katze.
Das ist die 100 heute Abend. Das Tier am Mikro, Paulus Müller. Hi.
D-Radio Wissen.
Reden hilft ja nicht bei Katzen. Ich hab's versucht. Bringt einfach nichts. Keine Chance. Völlig uneinsichtig, das Vieh. Selbst zusätzliches Futter hat nichts gebracht. Gar nichts. Er mauzt. Ständig. Jede Nacht. Einfach so. Er will Liebe, will Aufmerksamkeit. Mitten in der Nacht. Und wir wollen schlafen. Die Tür zu- und aussperren hilft auch nichts. Das Tier hat ein ziemlich lautes Organ. Wir haben echt alles versucht. Und weil es da keine gütliche Einigung gibt, wünschte ich, wir könnten die Katze einfach verklagen. Nächtliche Ruhestörung oder so. Und ein strenger Richter könnte den dicken alten Kater überzeugen, hey, so geht es aber nicht. Reiß dich am Riemen, nicht mehr so. Das war mal anders. Es gab Zeiten, da wurden Tiere vor Gericht gezerrt wegen ihrer Vergehen. Hunde, Schweine, Elefanten, sogar Maikäfer. Volk gegen Vieh gewissermaßen. Vera Pache über skurrile Prozesse gegen Tiere und über den Wandel in der Beziehung von Mensch zu Tier.
Es ist das Jahr 1916. Der Zirkus Sparks Famous World gastiert in Kingsport, Tennessee. Seine Sensation ist eine 5 Tonnen schwere Elefantendame. Mary. Der Zirkus braucht jemanden, der bei den Elefanten aushilft. Und so kommt es, dass Walter Red Eldridge, der eigentlich Hotelboy ist, beim Zirkus anheuert. Zunächst sieht es so aus, als habe Red Eldridge ein Händchen für die Dickhäuter. An seinem dritten Arbeitstag machen die Elefanten eine Parade durch die Stadt. Der neue Trainer thront stolz auf Marys Rücken. Alles läuft gut, bis Mary etwas am Straßenrand entdeckt. Vielleicht den Rest einer leuchtenden Wassermelone und ihren Rüssel danach ausstreckt. Red Eldridge weist Mary mit einem Stock zurecht und versetzt ihr einen Hieb auf die Seite. Was daraufhin passiert, ist nicht im Detail überliefert. Sicher ist, Mary wird wütend. Vielleicht bäumt sie sich auf. Vielleicht packt sie den neuen Trainer mit dem Rüssel und schleudert ihn zu Boden. Fakt ist, Red Eldridge stirbt. Das Problem, es ist nicht das erste Mal, dass Mary einen Menschen tötet. Der Vorfall wird zum Skandal, zu dem die örtliche Presse ihren Teil beiträgt.
Mary, der Killer-Elefant, tötet den Elefanten.
Charlie Sparks, der Zirkusdirektor, fürchtet den Ruin. Also fasst er einen Beschluss. Er lässt Mary mit einem Zug in die nahegelegene Stadt Irvine bringen. Dort warten schon eine große Menschenmenge und ein Kran. Es soll Marys letztes großes Spektakel werden. Ein Eisenbahnarbeiter legt ihr eine schwere Kette um den Hals. Dann zieht der Kran sie in die Höhe. Marys Leben endet. 3 Meter über dem Boden bei einer öffentlichen Hinrichtung.
Ich kenne die Geschichte, genau. Es ist sehr grausam.
Das ist Aline Steinbrecher, Historikerin an der Uni Konstanz, spezialisiert auf Tiere und Tier-Mensch-Beziehungen der Geschichte.
Die Realität ist aber, glaube ich, die, dass sozusagen Bestrafung an Tieren Alltag ist von Tieren in ganz, ganz vielen Lebenswelten. Auch heute noch, dass das so öffentlich gemacht wird, so ein öffentlicher Schauprozess, das erstaunt mich. Und das ist wirklich eine sehr späte Form eines solchen öffentlichen Schauprozesses. Und das erinnert natürlich mich als Historikerin an die vormodernen Fälle.
Die traurige Geschichte der Elefantendame Mary gibt es in zahlreichen Versionen im Netz. Warum kommt der Zirkusdirektor überhaupt auf die Idee, einen 5 Tonnen schweren Elefanten öffentlich zu hängen? Mal heißt es, kein Gewehr habe Mary töten können. Und möglicherweise spielte auch das Spektakel eine Rolle. Schließlich geht es ja um einen Zirkus. Für die Zeit, also 1916, ist so ein Schauprozess jedenfalls eher ein Einzelfall. Ein paar hundert Jahre vorher, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, gab es Fälle, in denen Tiere offiziell von einem Gericht verurteilt wurden.
1582 ist das, da soll ein Schwein ein Kind getötet haben. Und dieses Schwein ist dann als abscheuliches Beispiel, wie es in der Quelle heißt, hingerichtet worden. Und das Schwein hat eine Todesstrafe erlitten wie ein Mensch, der getötet hätte.
Mensch und Tier. Die gleiche Bestrafung für das gleiche Vergehen.
Beispiele, die mir sehr gut gefallen, weil sie aus unserer heutigen Sicht vielleicht noch kurioser scheinen, sind die Beispiele vom 15. Jahrhundert. Da ist Lausanne dafür bekannt. Da werden Maikäfer mehrmals persönlich vor Gericht zitiert. Und zwar geht ein amtlicher Bote zu diesen Maikäfern hin und fordert sie auf, vor Gericht zu erscheinen. In diese Gerichtsverhandlung findet dann statt.
Selbstverständlich ohne Maikäfer.
Und in dieser Gerichtsverhandlung wird dann eine Bulle verlesen und Inhalt dieser Bulle ist, dass die Maikäfer Landesverweis bekommen, weil sie das Land beschädigt haben. Das war eine Viehplage, diese Insekten haben zu viel weggefressen und als Strafe dafür bekamen sie den Landesverweis.
Mein erster Gedanke, das kann doch nicht deren Ernst gewesen sein. Mein zweiter Gedanke, klingt nach dem Motto, Hauptsache, irgendwen öffentlich für das Übel verantwortlich machen, damit die Sache abgehakt ist. Aline Steinbrecher, die Historikerin, geht einen Schritt weiter. Sie schaut vor allem auf die Tiere und auf den Fakt, dass Richter sie auffordern, vor Gericht zu erscheinen. Die Käfer werden dadurch ernst genommen. Sie werden zu Schuldigen, zu Lebewesen, die Verantwortung tragen.
Und zwar nicht zu Objekten, sondern eben zu Rechtssubjekten, die bestraft wurden, denen ein Verfahren gemacht wurde mit den normalen prozessualen Formen, wie wir es auch an Menschen kennen.
Elefantendame Mary, das Schwein, das ein Kind getötet hat, die Maikäfer. Diese Tiere wurden für Verbrechen genauso bestraft, wie auch Menschen dafür bestraft worden wären. Ihre Halter, der Zirkusdirektor und der Schweinebesitzer, kamen ungestraft davon. Heute wäre das anders.
Nur Personen können ja Träger von Rechten und Pflichten sein. Ja, wie soll ich das bei einem Tier machen? Das Tier kann ja keine Verantwortung für sein eigenes Handeln in dem Sinne übernehmen, dass es sagt, oh Mann, heute klaue ich mal was. Ne? Sowas gibt es in der Vorstellungswelt eines Tieres logischerweise ja nicht. Nicht in dem klassischen Sinne, wie es halt bei uns abläuft. Und von daher wird natürlich das Tier als solches nicht bestraft. Es muss jetzt 3 Tage ins Gefängnis.
Die da lacht, ist Martina Schlosser, Rechtsanwältin in Köln. Sie beschäftigt sich viel mit Tierrecht, Rechtsbeziehungen zwischen Menschen und Tieren. Sie kümmert sich zum Beispiel um Fälle, wenn jemand ein Tier gekauft hat und der Meinung ist, übers Ohr gehauen worden zu sein. Oder Paare, die sich trennen und entscheiden müssen, was passiert denn jetzt mit dem gemeinsamen Hund? Und natürlich alle möglichen Versionen von Hund beißt Mensch oder Hund beißt Hund.
Wir hatten einen Fall, da ist der Mann mit seinem Hund ganz normal angeleint Gassi gegangen.
Ein kleiner Rauhaardackel. Es ist Abend und plötzlich...
Dann kam ein anderer Hund von hinten angerannt.
Ein Schäferhundmischling. Er ist dem Dackelbesitzer schon vorher aufgefallen, weil er ohne Leine im Park herumläuft.
Und hat den totgebissen. Also nicht den Mann, sondern den Hund. Ja, und der hat keine Chance.
Der Dackel ist nicht sofort tot, sondern schwer am Unterleib verletzt. Wird in eine Tierklinik gebracht, kann aber nicht mehr gerettet werden. Martina Schlosser hat in diesem Fall den Besitzer vom Dackel vor Gericht vertreten.
Natürlich haben wir gewonnen. Er hat sich dann einen anderen Hund angeschafft und der musste natürlich auch wieder ausgebildet werden.
Das bedeutet, der Besitzer des Tieres, das zugebissen hat, muss zahlen. Die Tierarztrechnung für den Dackel, die Anschaffungen, auch die Ausbildung des neuen Hundes. Und der Schäferhund-Mischling? Der wurde indirekt bestraft. Mit einer Leinen- und Maulkorbpflicht.
Das ist natürlich auf ein Fehlverhalten des Halters zurückzuführen. Ja? Es ist halt ein Tier und jedes Tier reagiert manchmal für Menschen nicht nachvollziehbar, sage ich mal. Ja? Und es mag auch durchaus sein, dass für den Menschen dieser Biss jetzt gar nicht nachvollziehbar war. Ja? Aber in der Kommunikation zwischen den Tieren war das eigentlich die logische Folge. Ja? Deswegen, warum sollte ich einen Hund dafür bestrafen, dass er was getan hat, was vollkommen für ihn legitim war? Dass es hier nicht gewollt ist in unserem Zusammenleben, das ist ja wieder eine andere Geschichte.
Also wir müssen uns diese räumliche und damit auch emotionale und soziale Dichte von Menschen und Tieren vergegenwärtigen, weil das sehr wichtig ist für letztlich auch, warum Tiere vor Gericht geraten.
So unterschiedlich und absurd die verschiedenen Geschichten auch sind, sei es der Zirkuselefant Mary, das Schwein, das sein Kind tötet, oder der Schäferhund-Mischling, der den Dackel totbeißt, letztlich geht es in allen Geschichten darum, dass Menschen und Tiere zusammenleben. Das funktioniert deswegen, weil wir Menschen die Tiere domestiziert haben. Heute ist ganz klar, dass wir damit auch die Verantwortung für unsere Tiere übernehmen. Vor ein paar hundert Jahren war das anders. Aline Steinbrecher erzählt mir eine Geschichte, die sich 1668 in Wien ereignet hat.
Und dort hat ein Hund einen Trommelspieler in den Fuß gebissen. Und das Opfer verklagt dann den Hundebesitzer und den Hund.
Aber der Hundebesitzer, der wird freigesprochen.
Interessant ist hier nun, dass der Mensch freigesprochen wird, weil er nicht dabei war, als der Hund biss. Der Hund aber bis an sein Lebensende ans Narrenkettelein, wie das dort heißt, gelegt wird.
Der Hund wird bestraft wie ein Mensch. Nicht wie ein voll zurechnungsfähiger Mensch, sondern mit damaligen Worten wie ein Narr, ein Wahnsinniger.
Und er wird also nicht hingerichtet, sondern ist in einem eisernen Gefängnis öffentlich sichtbar, in einem kleinen Gefängnis, in dem sonst auch Wahnsinnige ausgestellt werden als Mahnmal.
Der Hund ist nicht nur verantwortlich für seine Tat, er bekommt auch dasselbe Strafmaß wie ein Mensch. Genau wie das Schwein oder die Maikäfer.
Die Idee dahinter gefällt mir natürlich außerordentlich gut, weil darin eine Gleichstellung von Menschen und Tieren sich widerspiegelt.
Das ist Antoine Götschel, Rechtsanwalt mit einer Kanzlei in Zürich, spezialisiert auf Tierschutzrecht.
Der Zusammenhang ist allerdings ein recht tierunfreundlicher, weil es dann darum ging, bei solchen Tierprozessen Hunde, die Menschen gebissen haben, zum Tode zu verurteilen und zu ertränken oder Ratten nicht einfach zu bekämpfen, sondern auch für deren schädigendes Verhalten für schuldig zu erklären. Und das ist die Kehrseite dieser Prozesse.
Antoine Götschel ist nicht einfach nur Anwalt, sondern er hat auch eine Stiftung, Global Animal Law. Und diese Stiftung will sich weltweit für bessere Tierschutzrechte einsetzen. Dazu gehört dann auch die Idee, dass es Anwälte gibt, die diese Rechte im Sinne der Tiere einklagen können. Vor ein paar Jahren gab es so ein Amt im Kanton Zürich. Und Antoine Götschel war 3 Jahre lang offizieller Anwalt, wenn zum Beispiel Fälle von Tierquälerei aufgeflogen sind.
Es ging um die Rückerziehung eines Polo-Pferdes namens Carioca.
Antoine Götschel erzählt von einem Fall, in dem er sich für ein Pony vor Gericht eingesetzt hat. Carioca ist ursprünglich mal zum Polospielen auf Stop and Go trainiert worden.
Und die Pferdehalter gaben dieses Pferd diesem erfahrenen Reitlehrer und Tierarzt, damit das Pferd für Sonntagsspaziergänge auch gebraucht werden kann, und mussten ihm dann gewisse Verhaltensweisen abtrainieren.
Für Polo ist Carioca inzwischen zu alt. Der Reitlehrer sagt den zwei Pferdepflegerinnen, dass sie dem Pferd Gurte anlegen sollen.
Das sind bestimmte Zügel, die dem Pferd verunmöglichen, eine eigentlich ursprüngliche Haltung einzunehmen. Der Kopf des Pferdes wurde immer unten angebunden und das Pferd wurde so immobilisiert. Weil es Lederriemen sind, schaut es nicht so brutal aus. Man hat aber damals schon gewusst, dass diese Erziehungspraxis dazu dient, eigentlich ein Pferd zu erniedrigen im Rahmen der Umerziehung. Als sich das Pferd dagegen geweigert hat, hat er, wie aus den Akten zu entnehmen ist, angeordnet, diese Gurten noch enger anzuziehen.
Das Pferd bäumt sich auf. Einmal, ein zweites Mal.
Und beim dritten Mal hat sich es aufgebäumt und fiel auf den Rücken.
Carioca bricht sich dabei den Schädel und muss schließlich eingeschläfert werden. Dieser Fall landet vor Gericht.
Durch diesen Umstand, dass auch noch Zeuginnen da waren, die den Ablauf bestätigen konnten, flog diese ganze Geschichte auf. Und da hatte ich von Anfang an als Rechtsanwalt für Tierschutz in Strafsachen Akteneinsicht.
Der Fall liegt inzwischen ein paar Jahre zurück. Am Ende urteilte das Gericht zugunsten des Tieres. Der Reitlehrer, der obendrein auch noch Tierarzt ist, wird zu einer hohen Geldstrafe verdonnert. Das Beispiel von Pony Carioca zeigt, wie grausam wir Menschen manchmal mit Tieren umgehen. Wie wir sie quälen, misshandeln oder sogar töten. In diesem Fall ist es der Reitlehrer und Tierarzt, der die Gurte immer enger schnallen lässt und der nicht die Zeichen des Pferdes erkennt oder nicht erkennen will. Und das, obwohl er derjenige ist, der verantwortlich ist für die Gesundheit und für das Wohl des Pferdes.
Beim Tierschutzrecht haben wir diese Unstimmigkeit darin, dass die meisten Tierquälereien, Tierschutzwidrigkeiten von den Leuten begangen werden, die die Verantwortung für die Tiere haben. Die Hundehalter selber vernachlässigen ihre Hunde, gehen nicht spazieren, geben falsches Futter oder gehen nicht zum Tierarzt und so weiter. Und wer spricht dann für die Tiere?
Tiere töten Menschen, Menschen töten Tiere, Tiere töten Tiere. So absurd es auch klingt, aber gelegentlich enden solche Fälle im Gerichtssaal. Bis 1990 galten Tiere im Grundgesetz als Sachen. Heute gibt es die drei Kategorien: Menschen, Tiere und Sachen. Allerdings heißt es, Tiere sind wie Sachen zu behandeln. Antoine Goetschel geht mit seinen Forderungen weiter. Er findet, Tiere müssten gesetzlich besser geschützt werden. Vor den Menschen. Das kann das Pony sein, das zu Tode gequält wird. Das können die Hühner sein, die ein Landwirt systematisch schlecht hält. Oder auch der gefährliche Hund, der möglicherweise nur deswegen aggressiv ist, weil sein Halter die Bedürfnisse des Hundes nicht versteht. Beispiele gibt es unendlich viele. Ich frage Antoine Goetschel, warum er eigentlich so sehr an Tieren und deren Rechten interessiert ist.
Mich interessieren sie als größte Minderheit zahlenmäßig in unserer Gesellschaft. Sie werden schlecht vom Recht erfasst und da finde ich, da kann ich mich einbringen.
Tiere als größte Minderheit in unserer Gesellschaft? Ein Gedanke, der weit über unseren aktuellen Umgang mit Tieren hinausgeht. Gleichzeitig stellt sich die Frage, soll das wirklich für alle Tiere gelten? Für die Mücke bis hin zum Elefanten? Fest steht, unsere Beziehung zu Tieren hat sich seit dem Mittelalter stark verändert. Wann und warum ist das passiert?
Im 18. Jahrhundert wird der Vernunftsdiskurs so wichtig. Im Zuge dieser Aufklärungsgedanken ist einfach die Vernunft und das vernünftige Tun zentral.
Jetzt sei doch mal vernünftig. Diesen Satz habe ich schon zigmal gesagt, ohne an die philosophische Aufklärung zu denken, die eigentlich dahinter steckt.
Speziell Vernunft hat eben der Mensch. Das heißt, er kann diese Abstraktionsleistungen erbringen und sich Meinungen bilden, sich selbst zum Thema machen, Reflexion, ne, diese Dinge.
Das sagt Rita Molzberger, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Bildungsphilosophie an der Uni Köln.
Es ist schon so, dass im Neuhumanismus mit Immanuel Kant dann besonders der Vernunft sehr viel zugetraut wurde, nämlich dass wir als Menschen, als Vernünftige eine bessere Welt schaffen können.
Und hinzu kommt die Industrialisierung. Maschinen ersetzen Menschen und Tiere, die Menschen ziehen vom Land in die Stadt.
Die essbaren Tiere kommen immer weiter vom Menschen in der Stadt weg. Sie kommen aufs Land. Die Stadt wird in diesem Sinne tierlos gemacht. Die Leerstelle der Tiere wird dann aber besetzt durch die zahlreichen Haustiere, die immer wichtiger werden. Und diese Haustiere, die nicht gegessen werden.
Und die Philosophin Rita Molzberger kennt noch einen Aspekt, der in diese Zeit fällt. Wir fangen nämlich an, alle möglichen Dinge zu ordnen und zu klassifizieren.
Das ist ein Mensch und im Unterschied dazu das Tier oder meinetwegen auch die Pflanze, meistens Mensch-Tier. Und da gibt es ganz unterschiedliche Aspekte, anhand derer unterschieden wird. Die Vernunft ist einer davon, aber das kennen wir jetzt auch noch, dass man versucht, so das eine Ding zu finden, das den Mensch vom Tier unterscheidet. Dass man sagt, ja, wir haben vielleicht ganz viel gemeinsam, aber Menschen haben Humor, aber Menschen haben als einzige Religion. Und da zählt die Vernunft eben neben anderen dazu, dass man sagt, Tiere, ja, wir teilen viel mit ihnen, aber die sind nicht auf die Weise vernünftig, wie wir es sind.
Genau, und diese Unterscheidung ist wirklich so ein Phänomen, was wir gegen Ende des 18. Jahrhunderts ganz stark haben, während wir das in der Zeit vorher, dieses ganz starke Verwobensein von Mensch und Tier im Alltag, in den alltäglichen Lebensumständen der Menschen, gerade auf dem Land, haben wir das Hinstreben zu dieser Trennung gar nicht.
Vor rund 250 Jahren haben wir angefangen, zwischen Mensch und Tier zu unterscheiden, in dem Maße, dass die Begriffe zu den Gegensätzen geworden sind, wie wir sie heute noch kennen. So richtig lange ist das eigentlich gar nicht her, wenn wir bedenken, wie viele Jahrtausende Menschen schon mit Tieren zusammenleben. Natürlich hat sich seitdem auch vieles verändert. Unser Verhältnis zu Haustieren zum Beispiel ist viel enger und emotionaler geworden. Mein Hund, den ich in meiner Handtasche mit mir rumtrage und für den ich frisch gekochtes Biofutter kaufe. Meine geliebte Katze, die vielleicht sogar einen eigenen Instagram-Account hat. Und zu unseren Haustieren haben wir ein ganz anderes Verhältnis als zum Beispiel zu einer Ameise im Garten, zu einer Mücke, die gerade im Begriff ist, uns zu stechen, oder zum Schwein, das als Würstchen auf unserem Grill landet. Da sind wir dann doch um einiges weniger emotional. Wenn wir über unser Verhältnis zu Tieren sprechen, landen wir früher oder später bei den ganz großen Fragen. Sollen wir Tiere essen? Sollen Tiere mehr Rechte bekommen? Also zum Beispiel das Recht auf Freiheit, das Tierschützer für Menschenaffen fordern? Wer weiß, vielleicht blicken wir in 250 Jahren mit dem gleichen Kopfschütteln auf diese Diskussion zurück, wie wir es heute tun, wenn wir hören, dass ein Zirkusdirektor einen Elefanten hängen ließ, dass Richter Maikäfer vor Gericht bestellten und dass einem Schwein die Todesstrafe auferlegt wurde.
Schuldig, du Schwein. Vera Pache über Tiere vor Gericht. Hier ist die 100.
D-Radio Wissen. 100.
Und jetzt kommen wir zu dieser sehr bewegenden Geschichte.
Ich liebe meinen Kater wie einen Sohn, doch neulich da fiel er vom Balkon. Ich dachte mir, nun ist aus mit dem Tier, doch er lebte und er rief nach mir. Er lahmte etwas, deshalb trug ich ihn zu einer Veterinärmedizinerin. Ich hielt ihn fest, bis sie ihm Blut entnahm. Er biss mich darauf sehr doll in den Arm. Oh, 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 oh. Die Ärztin war nicht gut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und ich war voller Blut.
Der Mann, der da singt, von seinem Kater und dem Biss, das ist Julius Fischer. Zusammen mit Christian Meyer stehen die beiden als The Fuck Hornischen Orchestra auf der Bühne. Sie moderieren außerdem die MDR-Sendung Comedy mit Carsten. Und dieser Biss, der hatte Folgen, richtige Folgen, war der Anfang einer ordentlichen Tortur und das Ende einer Tour zum letzten Album von The Fuck Hornischen Orchestra. Die ganze Geschichte wollen wir jetzt hören, diesmal aber nicht gesungen. Hallo Julius.
Hallo.
Was ist denn eigentlich mit diesem Kater? Was ist mit Sherlock, heißt er?
Ja.
Wurde er mittlerweile, wegen Gemeingefährlichkeit eingeschläfert oder so?
Nein. Das Lied, ich weiß nicht, ob ich das schon verraten darf, heißt ja Don't Blame the Cat, weil es in dieser Geschichte, dieser Wahngeschichte nicht darum geht, meinen Kater dafür verantwortlich zu machen, sondern vielmehr die Tierärztin und zu einem Teil auch mich selber, denn der Kater als Tier kann ja nur seinen Instinkten folgen und er ist eigentlich ein sehr, sehr friedliches Wesen, nur war er halt in einer Stresssituation und dem wurde er ausgesetzt von Menschen und ja, und so ist das passiert.
Das hören wir gleich nochmal, wie es passiert ist. Jetzt möchte ich aber erst gerne nochmal wissen, was ist der für ein Typ, Sherlock?
Sherlock ist ein sehr, sehr menschenfreundlicher, vorsichtiger, aufmerksamer Kater, der sehr gerne spielt, nicht so gerne schmust und alles erkundet, was in der Wohnung und rund um die Wohnung so neu ist.
Ihr seid ja viel unterwegs, jedenfalls du bist viel unterwegs, weil du auf Tour bist und Musik machst und viele, viele Dinge machst. Was ist dann mit der Katze?
Dann kommt eine Catsitterin. Die,
ehrlich?
Am Anfang hat es gereicht, wenn Freunde kamen, aber da der Kater wirklich sehr, sehr menschenfixiert ist, war uns das ein bisschen zu wenig, dass dann Freunde für eine halbe Stunde pro Tag kommen. Jetzt haben wir eine Catsitterin, die zweimal am Tag kommt für jeweils eine Stunde und mit ihm spielt und ihn füttert und ihm Nähe gibt. Er kommt halt nicht raus aus der Wohnung, denn wir wohnen an der Straße und das ist mir ein bisschen zu risky. Er ist ein Wohnungskater, der auf dem Balkon darf, auf die Balkone, wir haben zwei Balkone, deswegen braucht er einfach spielen mit Leuten.
Die Balkone, wichtiges Stichwort für die Geschichte, denn da ist er ja runtergefallen. Sind die irgendwie gesichert oder so?
Nö. Also wir wohnen im ersten Stock und eigentlich ist er so vorsichtig, dass da nichts passiert. Als er dann doch mal runtergefallen war, haben wir nichts anderes gemacht. Er auch nicht. Er ist, glaube ich, einfach nur abgerutscht oder sowas. Ich war selbst nicht dabei, ich habe es nur gehört.
Was war da zu hören? Was war das für ein Geräusch? Die Katze, oder?
Das waren die Krallen des Katers an der...
Langsam die Dachrinne runter.
Ja, tatsächlich. Es war schon fast comic-mäßig eigentlich. Er hat sich glücklicherweise nicht verletzt beim Runterfallen, nur so ein bisschen aufgeschrammt, aber er hat danach sehr, sehr viel getrunken und das hat mich dazu veranlasst, ihn beim Tierarzt vorbeizuschicken, einfach nur um sicherzugehen, dass er sich nicht irgendwie innere Organe gequetscht hat. Also ich hatte den dann noch nicht so lang und da ist man ja dann doch eher vorsichtiger.
Du bist dann zum Tierarzt, hattet ihr einen vertrauenswürdigen Tierarzt,
wo wir dann hingehen? Wir haben eine sehr tolle Tierärztin in Leipzig, die war aber leider im Urlaub und deswegen mussten wir die Ersatzärztin nehmen und die war anders.
Wir hören das mal in dem Lied.
Die Ärztin hatte Schuld daran. Blame the cat. Dass Sherlock mir bis in die Hand. Blame the cat. Ihr fehlte klar der Tierverstand. Blame the vet. Blame the vet. Don't blame the cat. Was für ein dummes Buch. Blame the cat. Hat mit Tieren nicht so viel zu tun. Blame the cat. Ich kann mich jetzt sehr lang ausruhen. Blame the vet. Blame the vet.
Ja, was war das für ein dummes Huhn? Was war das für eine Tierärztin, zu der ihr dann gegangen
das
seid?
Das war eine alte Tierärztin, sie ist mittlerweile auch in Rente. Ich weiß jetzt nicht, ob wegen dieses Vorfalls oder einfach aus grundsätzlichem Menschen- und Tierhass und Ermüdung. Man merkt das ja manchmal schon, wenn man in den Raum reinkommt. Das war eine sehr kalte Atmosphäre, nicht tiergerecht, noch nicht mal menschengerecht eigentlich. So eine DDR-Platte in der Innenstadt von Leipzig. Naja, also sie hat im Prinzip weder uns noch den Kater angeguckt während der Behandlung. Der Kater ist mir schon wichtig und dementsprechend finde ich es auch wichtig, dass die Leute, die mit ihm umgehen, ihn auch wie ein Tier behandeln. So. Und nicht
wie ein Stück.
Genau, und nicht als wäre er eine Ware. Aber das war der Fall in dieser Situation. Sie sagte, stellen Sie mal ab, halten Sie mal fest, ich nehme jetzt Blut ab.
Ja, genau. Und, wie kamst du dem Biss dann? Tatsächlich wegen Festhalten?
Tatsächlich wegen Festhalten. Ich war als Ungeübter, und das war vielleicht auch mein Fehler, ich habe nicht gesagt, dass ich das noch nie gemacht habe, den Kater wirklich so lange festzuhalten, bis sie ihm Blut abnehmen konnte. Sie hat mir aber auch keine Handschuhe angeboten oder ähnliches, was ich, wie sich später herausstellte, hätte bekommen müssen eigentlich. Und ich hab ihn festgehalten. Er mochte das überhaupt nicht. Er hat sich angefangen zu winden. Dann hat natürlich dann kam die Frau mit der Spritze, als sie Blut abgenommen hat. Und ich glaube, er hat auch gemerkt, dass ich Angst gekriegt habe. Irgendwann fing er an zu schreien und sich immer mehr zu winden. Und dann habe ich.
Die können ja auch Kräfte entwickeln, so kleine Tiere, ne?
Ja, das war wirklich überraschend, auch wie stark er ist und wie er geschrien hat. Und dann habe ich ihn einfach irgendwann losgelassen aus Mitleid, aus Respekt, aus Angst. Und da ich seine Vorderpfoten und seinen Nacken, also ich habe ihn am Nacken auch festgehalten, das habe ich losgelassen. Und dann hat er sich in dem Moment in das Erstbeste verbissen, was es gab. Und das war meine Hand.
Und so richtig heftig
verbissen? Richtig, richtig tief, ja. Also es wäre großer Zufall, wenn man jetzt beim Spielen mit diesem Kater sich eine Entzündung zuziehen würde, so wie es bei mir war mit dem Biss. Er war richtig, er war nicht auf dem Knochen, aber fast. Und das Problem bei diesen Bissen ist, dass die sich sehr schnell wieder schließen. Also ich hatte dann so sechs oder sieben.
Geht dann die Haut wieder
sechs
drüber,
oder sieben oder? Stücke und die schließen sich, weil das so trichterförmige Bissstellen sind, durch
lange
die spitzen Zähne,
ja.
Schließt sich das in 2 Stunden und die Bakterien, die die Katzen an den Zähnen haben, genauso wie Menschen und Hunde, die müssen ja irgendwo hin. Und bei mir haben sie sich eben den Weg, die Hand...
Unten in den Trichter.
Ja, ja, die, genau. Und sie kamen ja oben nicht mehr raus und haben sich dann den Weg, die Hand hochgesucht, an der Sehne lang und das hat sich eben entzündet.
Nur kurz, die Tierärztin wird das nicht das erste Mal erlebt haben, dass jemand gebissen wird. Das wird für die fast täglich Brot sein. Wie hat sie denn reagiert? Also die weiß doch, dass man so eine Wunde versorgen muss.
Oder? Ja, sie hat ihre Tierarzthelferin angewiesen, die Wunde zu desinfizieren und zu verbinden und hat mich nach Hause geschickt und hat gesagt, in 2 Tagen ist es wieder gut.
So, war aber nicht.
War nicht, nein.
Du hast schon gesagt, es hat sich dann entzündet, ist die Sehne hochgeklettert. Wie hast du das gemerkt?
Ich bin direkt zur Notaufnahme gefahren.
Weil es weh tat, oder?
Nö, weil man das machen soll. Ich war beim Hausarzt und der hat gesagt, auf jeden Fall bei Tierbissen sofort in die Notaufnahme. Musste da sehr lange warten, weil verständlicherweise da auch noch Leute waren mit abgetrennten Beinen so ungefähr. Also
ja, ja. Notaufnahme halt.
Ja, ja. Und dann bin ich eben erst nach 3-4 Stunden drangekommen und dann wurden alle Wunden nochmal geöffnet, gereinigt, desinfiziert und trotzdem hat sich's innerhalb von 2 Tagen heftig entzündet. Also um es mal eklig auszudrücken, es ist als wäre die Hand ein riesiger Pickel, der sehr, sehr weh tut. Und der Arzt, der das dann untersucht hat, der wollte eigentlich nur das nochmal reinigen und es hat nur mit einem Tupfer drauf gedrückt und da wäre ich fast in Ohnmacht gefallen. Und ich bin ansonsten eigentlich nicht so der schmerzempfindliche Typ. Ja, und dann war klar, das muss sofort operiert werden, sonst kann es passieren, dass man die Hand abnehmen muss.
Du hast eine wirklich, wirklich große Narbe an dieser Hand, die man sehen kann. Die ist 10 Zentimeter,
so
oder
ungefähr.
Mehr, so 12 oder sowas groß. Von einem kleinen Tierbiss, von einer Katze, das heißt, die mussten da richtig was rausnehmen.
Die haben einmal eben quasi von dem Punkt zwischen Zeiger und Mittelfinger aufgeschnitten und bis zum Handgelenk runter geöffnet, dann das ganze entzündete Fleisch rausgeschnitten und wieder zugemacht.
Und das sah dann natürlich auch dementsprechend aus.
Don't blame the cat! Don't blame the cat! No, 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 don't blame the cat! Über Nacht zum Krüppel gemacht, von allen Leuten ausgelacht. Don't blame the cat, don't blame the cat. Schnipp, 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 macht das Skalpell. Ich werd wohl kein Handmodell. Don't blame the cat, don't blame the cat. Wer sagt, Narben machen schöner? Meine Hand sah lange aus wie ein Döner. Don't blame the cat, don't blame the cat. Ich trag Handschuhe wie beim Polo. Nennt mich einfach nur Hand Solo. Don't blame the cat, don't blame the cat.
So, jetzt hast du Comedy draus gemacht.
Ja.
Aber das war ja erstmal überhaupt nicht witzig, weil du tatsächlich die Tour unterbrechen musst.
Korrekt.
Warum? Also, weil die Hand nicht mehr beweglich
war. Genau, ich durfte die Hand war 2 Wochen in der Schiene. Danach sollte ich sofort wieder alles normal machen, soweit das ging. Die Tour fing auch schon innerhalb dieser 2 Wochen an, die ich die Hand gar nicht bewegen durfte. Und das war ja ein Grund dafür, das einfach ins Frühjahr zu verschieben. Was glücklicherweise fast an allen Orten ging. Und was auch am Ende dazu geführt hat, dass es fast überall voller war, weil die Leute natürlich wissen wollten, die wollten natürlich sehen, wie ich dann scheitere am Gitarrenspiel.
Gab es irgendwann einen mini-kleinen Moment, wo du gedacht hast, boah, diese scheiß Katze?
Nee,
niemals. War Sherlock denn nach der Aktion, war euer Verhältnis danach irgendwie mal gestört oder ist jetzt alles gut?
Also es war so, die habe ich bis jetzt ausgelassen, aber natürlich war meine Lebensgefährtin mit. Beim Tierarzt und das war das tatsächlich das einzig Richtige, was die Tierärztin gemacht hat, war, dass sie direkt danach, auch weil sie nicht wollte, dass der Kater ihren Fußboden voll blutet, aber sie hat zu meiner Freundin gesagt, sofort auf die Hand nehmen, sofort streicheln und da war er dann auch ganz willig. Also gut, das war nicht das Erste, was sie gesagt hat, nachdem das passiert ist. Das Erste, was sie gesagt hat, war tatsächlich, das macht 59,50, ohne Scheiß.
Nee, ne?
Doch, es hat sie wirklich getan. Da würde ich nicht lügen. Bei allem anderen, das alles andere ist künstlerische Freiheit, aber das hat sie wirklich gesagt und das ist natürlich wunderbar. Ich habe ihn dann auch schon wieder gestreichelt und am Abend hat er sich tatsächlich, obwohl er ansonsten immer am Fußende des Bettes schläft, auf meine Brust gelegt. Also auch das ist keine Lüge. Er hat gemerkt, dass es mir nicht so gut geht. Ob er sich noch daran erinnern konnte, dass er das war am Nachmittag, das wage ich zu bezweifeln. Aber bis auf eine gewisse Furcht davor, dass er ab und zu, also am Anfang, dass er irgendwie überreagiert, ist nichts mehr. Ist Liebe.
Und die Moral von der Geschichte?
The cat is better than the vet.
Danke, Julius, dass du hier warst.
Ja, bitte, tschüss.
Tschüss.
D-Radio Wissen 100.
Dieses Video kennt ihr bestimmt. 14 Millionen Klicks. Taucht immer mal wieder in der Facebook-Timeline auf. Afrikanische Steppe. Man sieht einen Löwen.
Once familiar face.
und zwei Männer.
Wenn.
Der Löwe blickt zu den Männern und rennt dann plötzlich auf sie zu und umarmt sie. Es ist die Geschichte von Christian, dem Löwen, der da in der Steppe Afrikas zwei Männer wiedererkennt, die ihn großgezogen haben. In London. Hannah Ender erzählt die Geschichte hinter diesem berühmten Video.
London ist 1969 ein Place to be. Die Beatles, die Stones kommen hier groß raus. Studenten, Musiker und Künstler aus aller Welt zieht es nach London, um ein Teil dieser verrückten Zeit zu sein. Dazu gehören auch die Freunde Anthony Ace Burke und John Randall. Beide sind Mitte 20, sie kommen aus Australien, haben gerade ihr Studium beendet und ihre Weltreise gestartet, mit Zwischenstation in London. In der Dokumentation A Lion Called Christian erinnert sich John.
Australians headed for London. It was the Mecca. It was where everything was happening. It was the exciting swinging London. The Rolling Stones, you would see them driving up and down the King's Road. This was a fantastic time to be in London.
Ace und John ziehen in ein Apartment in der King's Road im hippen Londoner Viertel Chelsea. Auf einem ihrer Streifzüge durch London landen die beiden bei Harrods, dem Luxuskaufhaus, damals wie heute. Was es dort heute nicht mehr gibt, das Königreich der Tiere im vierten Stock. Ich denke dabei eher an Kuscheltiere, aber 1969 ist das tatsächlich ernst gemeint. Hier gibt es lebende Kamele, Panther, Alligatoren und alle möglichen anderen Wildtiere zum Verkauf. Ganz legal. Wenn es sich bewegt, können wir es auch für sie besorgen, versprechen die Harrods-Verkäufer. Dort im vierten Stock von Harrods schauen sich Ace und John um. Und plötzlich sehen sie ihn. Zwei kleine braune Knopfaugen gucken neugierig aus einem Käfig heraus. Ace und John gehen näher. Und sie sehen einen kleinen Babylöwen. Nachkomme einer Zirkus-Löwen-Familie. Sein Name? Christian. Sie sind zuerst geschockt und zugleich berührt vom Anblick des kleinen Löwen.
It was an absolutely astounding moment to just look and see these beautiful creatures.
Christian was just full of personality and he was so irresistible.
Ace und John sind verzaubert. Stundenlang sitzen sie vor dem Käfig. Der Löwenwelpe ist sehr zutraulich, spielt mit ihnen und die beiden können sich überhaupt nicht mehr losreißen.
And we just kind of looked at each other and said, right, we're going to buy it.
Aber Christian ist kein Schnäppchen. 275 britische Pfund soll er kosten. Heute sind das rund 3000 Pfund, etwa 3500 Euro. Für Ace und John eigentlich nicht bezahlbar. Die beiden sind einfache Uni-Absolventen und keine Rich Kids. Doch sie sind vernarrt in den kleinen Löwen und treffen eine schwerwiegende Entscheidung. Die beiden Australier blasen ihre Weltreise ab und kaufen Christian. In den 60ern ist es in Großbritannien hip, ein exotisches Tier zu besitzen. Bis 1976, bis zum Inkrafttreten des Endangered Species Act, ist das komplett legal. Und so zieht Löwe Christian mit seinen neuen Löwenpapas Ace und John vom vierten Stock bei Harrods ins hippe Chelsea. Ace und John, beide auf einer Farm im Outback von Australien groß geworden, haben schon als Kinder Känguru-Babys aufgezogen, Vogelbabys aufgepäppelt und junge Katzen gepflegt. Aber Christian ist ein anderes Kaliber. Erstes Problem: Wo soll Löwe Christian wohnen? Die Wohnung von Ace und John liegt über einem trendy Möbelladen mit dem passenden Namen Sophisticate, in dem sie ab und zu nebenher jobben. Ace und John überreden den Besitzer, dass Christian im riesigen Lager des Geschäfts einziehen darf. Dazu bekommt er ein außergewöhnlich großes Katzenklo. Später darf Christian auch im Möbelladen herumtollen, weil er das Geschäft fördert. Viele Kunden kommen nur wegen Christian ins Sophisticate. Sogar die Stones kommen in den Möbelladen in der King's Road vorbei und spielen mit dem Löwenbaby. Christian ist immer dabei. Wenn Ace und John Freunde besuchen, dann nehmen sie ihn einfach auf dem Rücksitz ihres Bentleys mit. Der König der Tiere mitten in London. Stellt euch vor, ihr geht über die Straße und da sitzt ein Löwe auf der Rückbank. Für mich klingt das heute wie ein Märchen. Irgendwie toll und irgendwie auch völlig gaga. Zwei Männer halten sich einen zahmen Löwen. Aber irgendwie scheint das zu funktionieren. Wenn Christian Beute macht, dann zerfetzt er Stofftiere. Er hat eine Vorliebe für Teddys. Seine echte Nahrung servieren ihm Ace und John und ein Restaurantbesitzer aus der Nachbarschaft in Form von saftigen T-Bone Steaks, die nicht auf den Tisch gekommen sind.
There was a chef from a nearby restaurant who brought him fabulous meat that we had rather had our eye on, very nice steaks that just hadn't been used that day and very big bones.
Christian ist mittlerweile 6 Monate alt und er hat Hunger. 3 Kilo Fleisch frisst er am Tag, das sind rund 15 feine Steaks. Das ist nicht nur teuer, sondern führt auch dazu, dass Christian wächst. In 2 Monaten verdoppelt er sein Gewicht, von 15 auf 38 Kilo. Von wegen süß. Und selbst das Möbellager von Sophisticate wird der Wildkatze irgendwann zu eng. Damit der halbstarke Löwe mehr Auslauf bekommt, nehmen Ace und John ihn mit auf den Friedhof am Ende der Kings Road. Da gab es einen 3000 Quadratmeter großen, ummauerten Friedhofsacker, der perfekte Löwenspielplatz. Beim Spielen achten John und Ace allerdings darauf, dass Christian nicht zu wild wird. Sie wollen auf keinen Fall, dass er merkt, dass er seinem Menschenrudel kräftemäßig mittlerweile längst überlegen ist. Eine Weile geht das gut. Doch Christian wächst weiter. Mit 8 Monaten wiegt er 70 Kilo, mehr als mancher Mensch. Ausgewachsene männliche Löwen wiegen durchschnittlich um die 200 Kilo. Ace und John kapieren, das Löwenleben in London kann so nicht ewig weitergehen.
Christian really was getting too big and very quickly was really too big to bundle up if we were worried about a situation just to hold him in our arms and we were worried what would happen next. As he grew bigger, he was really capable of inflicting real damage.
Einmal springt Christian eine Freundin von Ace und John an. Er will nur spielen. Aber seine Krallen graben sich tief in ihr Satinkleid, das er ihr damit komplett vom Leib reißt. Die Freundin steht halbnackt in der Wohnung und sieht entsetzt, wie das Kleid in Fetzen an ihr herunterhängt. Ein anderes Mal schnappt sich der Löwe einen Fellgürtel eines Kunden im Möbelladen und kaut darauf herum. Als Ace versucht, ihm den Gürtel wegzunehmen, legt Christian seine Ohren an und fletscht die Zähne.
And for the first time he flattened his ears and snarled in a very, very nasty way, frightening me and both of us. John came then, but signaling very clearly, I'm having this, don't try and take it away from me.
Aus süß wird gefährlich. Und aus dem kleinen, verschmusten Londoner Löwenbaby ist ein wilder, eigenwilliger Teenager geworden. Ace und John ahnen, lange geht das nicht mehr gut.
We knew that the time was coming where we had to accept that London was no longer going to be his home.
In den Zoo wollen sie Christian auf keinen Fall abschieben. Ace und John sind ratlos. Auf der einen Seite ein mittlerweile knapp 100 Kilo schwerer Löwe, der jeden Tag kiloweise Fleisch verputzt. Auf der anderen Seite die Frage, wohin mit dem Tier? Eines Tages kommen 2 Schauspieler ins Sophisticate. Bill Travers und Virginia McKenna haben vor Jahren in dem Film Born Free mitgespielt, der 1967 für einen Grammy nominiert war. Darin geht es um Löwenbaby Elsa, das nach dem Tod ihrer Mutter von einem Wildhüter aufgezogen und nach 2 Jahren in die Freiheit ausgesetzt wurde. Eine wahre Geschichte. Die beiden Schauspieler haben immer noch Kontakt mit dem Wildhüter, der sie zu dem Film inspiriert hat. George Adamson, den man in Kenia auch Bwana Simba nennt, den Löwenvater. Ace und John kommen ins Gespräch mit den Schauspielern, die ihnen diese Geschichte erzählen. Und sind begeistert. Die Idee, Löwe Christian in Afrika auszuwildern, gefällt Ace.
It was the perfect solution. We were just thrilled. Anything to avoid a safer, longer life in confinement, in cages. So we didn't hesitate for a moment.
Ace und John kontaktieren den Wildhüter George Adamson. Der zögert keine Minute. Die Idee, einen Stadtlöwen aus London in seinem Reservat in Kenia aufzunehmen, gefällt ihm, ist aber auch eine Herausforderung. Christian ist ein verwöhnter Hauslöwe ohne Kontakt zu Artgenossen. ganz anders als Löwenbaby Elsa aus dem Film. John macht sich Sorgen.
Because Elsa was born in Africa. Elsa knew the smells of Africa. Elsa knew what a waterbuck looked like. Christian didn't.
Im August 1970 verlässt Christian bei britischem Dauerregen seine alte Heimat. Von London Heathrow geht es in einer großen Kiste auf die weite Reise nach Kenia. Nach 15 Stunden Flug landet der junge Löwe dort, wo seine Vorfahren einst gefangen genommen wurden, in Afrika. Christian kommt in den Kora Nationalpark, 450 Kilometer nördlich von Nairobi. Dort benimmt er sich wie eine verwöhnte Hauskatze. Er leidet unter der Hitze, seine Mähne ist durch das englische Klima länger als gewöhnlich, seine Pfoten dagegen viel zu weich und hitzeempfindlich. Von der ungewohnten Umgebung eingeschüchtert, verbringt Christian die erste Nacht lieber auf der Pritsche im Camp und kuschelt mit seinen Löwenpapas. Als ich die Geschichte zum ersten Mal höre, frage ich mich, geht das überhaupt? Ein Stadtlöwen, aufgezogen von Menschen, der immer nur Kuscheltiere gejagt hat, in Kenia auszuwildern? Ich spreche darüber mit Natalia Borrego. Sie ist Löwenforscherin an der University of KwaZulu-Natal in Durban, South Africa. Via Skype erklärt sie mir, was für ein Durcheinander unter den einheimischen Löwen entstehen kann, wenn ein fremder Löwe einfach so aus dem Nichts auftaucht und mir nichts, dir nichts über die Savanne flaniert.
That's going to cause issues. Are you releasing that lion into the territory of other lions, especially with male lions? They're very territorial. And so if Christian was released, say, in the territory of males that were already resident there, they're going to see him as a threat. I mean, being released with a buddy would definitely increase your odds of being successful. I know that if you re-release them in a group, they do better than being re-released on their own.
Völlig allein in der Savanne, das könnte für Christian gefährlich werden. Nur in einem Rudel kann er in der Wildnis überleben. Wildhüter George Adamson weiß das. Darum will er ein neues Rudel schaffen, bestehend aus Christian und zwei anderen Löwen. Catania, ein weibliches Löwenbaby, und Boy, ein alter Löwe, der im Reservat geboren und aufgewachsen war. Aber damit das klappt, müssen sich die beiden Männchen verstehen. Total neu für Christian. Die einzigen männlichen Wesen in seinem Umfeld waren bislang Ace und John. Dann kommt er auf einmal um die Ecke, der Löwe Boy. Dreimal größer als Christian selbst. Würde der alte Löwe aus Afrika den jungen Neuankömmling aus London akzeptieren? Und wie würde sich Christian verhalten? Ace und John beobachten die Begegnung zwischen den beiden Löwen aus sicherer Entfernung. Verblüffenderweise setzt bei Christian plötzlich ein natürlicher Instinkt ein, erzählen Ace und John.
Christian snarled but rolled onto his back. In the correct submission to an adult lion.
Christian stood it, he didn't run away, and he obviously knew that this was part of being a lion was.
Als der Löwe Boy näher kommt, rollt sich Christian instinktiv auf den Rücken. Eine Pose, die Löwen einnehmen, wenn sie sich einem älteren Löwen unterordnen. Christian weiß anscheinend, dass dies der einzige Weg ist, um zu signalisieren, ey Alter, ist okay. Du bist stärker und cooler. Können wir trotzdem Freunde sein? Es funktioniert. Von dem Moment an werden die beiden Löwen BFFs, beste Kumpels und unzertrennlich. Und der Afrikaner Boy zeigt seinem kleinen Londoner Buddy, wie das hier so läuft in der Savanne von Afrika. Bei seinem ersten Jagdversuch auf einen Rhinoceros scheitert Christian allerdings erstmal. Das Nashorn packt ihn und schleudert ihn quer durch die Luft. Aber von seinen Löwenkumpels Boy und Natalia lernt er, wie man es besser macht. Christian hat jetzt eine neue Familie gefunden. Und von da an werden seine alten Löwenpapas, John und Ace, überflüssig.
We could see it was starting to work and we had to step back. And the relationship that we had with Christian, we had to pass on to George. It was sad to leave him, but there was a moment of thinking, you know, there you are, you're in the right place, the right man, and you've really got a chance.
The fact that we'd got him there and he would probably have a future there, that was such a good feeling.
Ace und John verlassen Kenia und fliegen zurück nach London mit dem guten Gefühl, dass Christian in Afrika sein neues Zuhause gefunden hat. Ein Jahr später, 1971, kehren Ace und John noch einmal zurück nach Kenia. Ein Jahr lang haben sie Christian nicht gesehen. Sie besuchen den Nationalpark von Kenia. Dort im Reservat hat sich Christian sein eigenes Territorium geschaffen und George Adamson schaut ab und zu nach dem Löwen. Als Ace und John kommen, suchen sie gemeinsam mit George nach ihm. Ace und John warten am Fuß eines Hügels, als oben plötzlich ein Löwe auftaucht. Christian. John hält kurz den Atem an, als er den riesigen Löwen sieht, den er einst aufgezogen hat.
Christian ambled down another 10 or 15 meters and had a very long, hard look at us. He kept walking slowly, slowly down towards us. And I think that was the point where we actually couldn't bear it any longer and actually called out his name.
Als Christian seinen Namen hört, stürmt er auf die beiden Männer zu.
And at that moment the pace picks up.
Christian fällt seinen ehemaligen Löwenpapas sprichwörtlich um den Hals. Er steht auf den Hinterpfoten, kuschelt überschwänglich seinen Kopf an die Männer und mit seinen Vorderpfoten umarmt er sie immer wieder und wieder.
And he was just so, so excited. And of course we were. I mean, imagine how excited we were. It was just an incredible reunion. Whether we were human or he was animal was sort of irrelevant.
Christian hat Ace und John vermutlich an ihrer Stimme erkannt. Das vermutet die Löwenforscherin Natalia Borrego aus Südafrika.
So there's not any research done yet on whether lions can remember people. They are able to distinguish between familiar and unfamiliar lions based on their roars. And domestic cats are able to recognize people based on their voice. So it would be possible and reasonable to expect that lions would also be able to remember people.
34 Jahre später, im Jahr 2006, entdeckt eine College-Studentin aus Los Angeles das Wiedersehensvideo von Christian und seinen Löwenpapas auf einer Webseite. Die junge Kunststudentin Lisa Williams ist so gerührt von dem Video, dass sie es auf ihrem YouTube-Channel postet. Bis heute wurde das Video 15 Millionen Mal geklickt und hat drei Jahrzehnte später erneut einen Hype um Christian den Löwen ausgelöst. Für die Doku A Lion Called Christian, die 2009 gedreht wurde, treffen Ace und John auf Lisa, die junge Studentin, die das Video von ihrer Reunion mit Christian so berühmt gemacht hat. Ace umarmt sie und ist sichtlich gerührt.
It has been so popular on YouTube.
Well, I think it's striking people on a very powerful basis of love. I'm really glad that the internet's out there and is raising awareness and I'm glad to have been a part of it.
Und Löwe Christian, der bekommt von all dem Internet-Hype nichts mehr mit. Er wurde das letzte Mal 1972 in Kenia gesehen. Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er dort noch heute.
Hanna Ender über den Löwen Christian. Hier ist die 100 Tiergeschichten.
D-Radio Wissen 100.
Menschen und Tiere, das ist unser Thema heute Abend. Julia Rosch ist bei mir im Studio 100 Redakteurin. Wie ist das bei dir? Haben Tiere auch so eine krasse Wirkung auf dich? Also ich kenne das so, wenn ich irgendwie, was weiß ich, mal auf dem Bauernhof bin, ne, und da sind Kühe oder so. Die strahlen eine Ruhe aus, die sofort auf mich abfärbt. Genauso geht es mir auch irgendwie, wenn ein netter Hund da ist oder so. Es tut einfach gut.
Ja, finde ich auch. Die treffen sowas, so den Kern des Menschseins, Wesensseins. Also so diesen Wesenskern, weil die manchmal so eine Ruhe ausstrahlen. Ich glaube, dass Tiere immer so ein totaler Spiegel von einem selbst sind, weil die gehen auf einen genauso zu, wie man gerade drauf ist. Und ich habe irgendwann gelernt, zum Beispiel, also auch hier in der Redaktion, wir haben ja auch Hunde hier in der Redaktion manchmal, gelernt, so wie ich mit denen umgehen muss, dass es immer darum geht, dass die zu mir kommen. Und das ist wie ein Geschenk, wenn die das machen. Dann denke ich so, boah.
Diese Szene, also da fällt mir ein, was mir immer passiert ist beim Laufen im Park. Ne? Ich laufe einfach so vor mich hin und dann kommt ein Hund auf mich zugerannt, als ob wir uns seit Jahren nicht mehr gesehen hätten und vorher beste Freunde waren. Und solche Szenen finde ich immer ganz, ganz toll.
Der hat wahrscheinlich einfach das Tier in dir erkannt, Paulus. Ja. Genau, aber das ist ja nur mit Säugetieren so, ne? Mit Insekten ist das schon schwieriger, finde ich.
Auf jeden Fall. Insekten sind für mich eher Plagegeister oder so.
Genau, ich hatte da nämlich gerade, also ich töte die nicht in der Regel. Also eher selten. Genau, bei mir ist es so, sagen wir mal, eine von 10 Mücken wird aus Versehen mal erschlagen, aber ich habe jetzt gerade eine Fliegenplage bei mir in der Küche gehabt, also kleine schwarze Fliegen, nicht so, nicht, nee, bisschen Müh größer. Und die saßen an der Decke und ich hatte morgens das Gefühl, scheiße, ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren, da sind 30 schwarze Fliegen an der Decke. Was tun? So, dann habe ich mich entschieden, ich weine jetzt nicht, ich gehe jetzt arbeiten und gucke mal heute Abend weiter. Und dann habe ich echt angefangen, die alle mit einem Glas und so einem Blatt Papier, habe ich diese Viecher alle einzeln eingesammelt, es waren bestimmt 30 Stück oder so, und habe die nach draußen auf meinem Balkon buxiert. Da habe ich gedacht, so, sind sie weg. Und es kommen jetzt immer wieder einzelne rein, also es sind immer mal wieder welche da. Gestern Abend habe ich gerade nochmal 3 Stück eingesammelt und auf den Balkon geschickt. Und es hat sich wie zu so einem Wettbewerb entwickelt. Bin ich schneller oder die Fliege? Meistens bin ich schneller und ich merke zum Beispiel, dass auch diese Insekten offensichtlich so einen Biorhythmus haben, weil die abends wesentlich weniger aktiv sind als tagsüber. Tagsüber Fliegen fangen ist schwieriger, die sind schneller weg.
Das nenne ich mal tierlieb. Menschen und Tiere, mehr als Mitbewohner, heißt die Sendung heute Abend.
D-Radio Wissen, 100.
Er ist eine der besten Adressen für erstklassigen Katzen-Content. Peter Glaser, Schriftsteller, Ehrenmitglied des Chaos Computer Club und Katzenfreund. Fast täglich versorgt er seine Follower auf Twitter mit wunderbaren Katzenfotos, aber das sind nicht irgendwelche, das ist irgendwie Hochglanz. Liebevoll kuratierte Fotos sind das. Nur seine eigenen Katzen, die hält er raus aus dem Netz, Privatsphäre und so. Mit ihm spreche ich jetzt über eine bestimmte Katze, über Rosa und über die schwerste Entscheidung im Leben des Peter Glaser. Hallo Peter.
Hallo.
Fangen wir mal tatsächlich am Anfang an. Wie kam Rosa, die Katze, zu dir?
Das fing an zu einer Zeit, als das, was man heute Chatten nennt und was eine ganz selbstverständliche Kommunikationsform ist, Mitte der 80er Jahre, was ganz Ungewöhnliches, weil auch technisch schwierig war. Und in so einem Chatroom habe ich jemanden kennengelernt, der sich Rosa nannte und mich in ungewöhnlichem Maße sozusagen angefreundet. Und das war eine Frau, meine danach künftige Frau.
Da war also eine Frau namens Rosa, mit der, genau, du dann gechattet hast, dich angefreundet, genau, hast. Genau. Wie steht es zu Rosa, der Katze?
Wir haben dann telefoniert, auch länger. Und da habe ich natürlich auch mal gefragt, woher der Name kommt. Und habe erfahren, dass der Name von einer Katze kommt. Also sie hatte 2 Katzen, eine davon hieß Rosa und die Rosa wiederum, die Katze, war nach Rosa Luxemburg benannt.
Ja, das ist schon mal gut, auf jeden Fall. Die zweite Katze?
Die zweite Katze war ein Kater, Bruno.
Du hast schon gesagt, ihr habt euch kennengelernt, nächtlich telefoniert, ganz lange, und du hast gerade schon angedeutet, diese Frau wurde dann deine Frau und somit kamen dann die Katzen sozusagen ins Leben. Durch die, ja, Heirat, durchs Zusammenziehen.
Durch das Zusammenziehen, das war noch bevor wir geheiratet haben. Das war wirklich erstaunlich. Also ich habe mich immer für einen Katzenmenschen gehalten. Das heißt, ich war immer stolz, wenn ich irgendwo in einer Wohnung war oder überhaupt irgendwo, wo eine Katze ist und die Katze auf mich zugegangen ist, wenn ich ihr so den Finger hingehalten habe. So wie Händeschütteln irgendwie ist, wenn man eine Katze kennenlernt. Und diese Katze, Rosa, die lag innerhalb von 2 Tagen praktisch auf mir, auf meinem Bauch, ne? Ich lag im Bett und die Katze lag auf mir. Das ist wirklich ungewöhnlich. Eine Nähe, eine Zuneigung, das hat mich einfach umgeschmissen.
Ja, das ist nicht unbedingt normal. Also bei mir war das zum Beispiel so, ist auch mit der Beziehung eine Katze ins Leben gekommen, mit der ich erstmal richtig Kämpfe hatte, so ein kleiner Kater, der mich erstmal nicht akzeptiert hat. Das heißt, Rosa hat dich sofort akzeptiert.
Rosa hat mich sofort akzeptiert und Bruno auch, aber mehr in so einer generösen Art. Und die Katze war wie die dazugehörige Frau praktisch.
Die hatte ich auch akzeptiert.
Ja, genau. Die lag auch neben mir.
Was sind denn die beiden für Katzen so vom Typ her?
Bruno war so ein Halbperser mit so einer punkigen Frisur. Der war schon also so in so ein bisschen gesetzterem Alter, 10 Jahre alt. Und so ein richtiger selbstbewusster Kater. Ne? Also ich habe manches Mal Vanillecreme, in der sogar ein bisschen Alkohol drin war, irgendwie gegessen. Und dann ist der Kater einfach über mich drüber marschiert wie über so ein, wie über eine Treppe oder so. Und ich habe dann versucht, die Vanillecreme möglichst hochzuhalten und der Kater ist irgendwie über mein Gesicht hochgeklettert. Der hat mich einfach irgendwie niedergerannt, militärisch. Die Rosa, die Katze, war so eine ganz gewöhnliche Hauskatze, so eine braungetierte, großäugige.
Beide zusammen, gutes Team, mit euch zusammen, so hört sich das an und es ist gut gelaufen.
Alles. Genau.
Wie lange ging das denn gut? Wie lange habt ihr da so in Frieden zusammengelebt?
Ja, vier, fünf Jahre. Und dann ist Bono irgendwann gestorben. Er ist einfach über Nacht gestorben. Er lag dann am nächsten Tag da und war nicht mehr. Und
war alt schon?
Er war alt. Also für 15 Jahre ist für eine Katze schon ein respektables Alter. Und die Rosa war ungefähr auch in dem Alter. Die war ein paar Monate jünger. Und die ist dann wenige Monate später krank geworden.
Wie hast du das gemerkt?
Ich hab das gemerkt, indem ich ihr über den Bauch gestreichelt habe und gemerkt habe, dass da was ist, was vorher nicht da war. Also ein Tumor. Ne?
Damit seid ihr dann wahrscheinlich zum Arzt und dann wurde tatsächlich Krebs diagnostiziert.
Ja.
In so einer Situation steht man ja vor der Entscheidung, kann man das noch operieren? Will man das operieren? Da stellt sich ja die Frage, die hört sich immer so blöd an, aber lohnt sich das für so ein Tier? Wie seid ihr an diese Frage rangegangen?
Also erstmal stand nur die Frage, kann man helfen im Raum? Und wir haben zum Glück eine Tierärztin gehabt, bei der die Katzen schon länger waren, die Katzen auch schon länger kannte. Und die eine gute Tierärztin war, die auch so eine Krankheit und so das Stadium von so einer Krankheit einschätzen kann und sagte, man kann es nochmal versuchen zu operieren. Und das haben wir dann auch gemacht. Also war sie dann 3 Tage in so einem Tierspital. Da merkt man dann schon, dass sich das sehr unterscheidet davon, wenn also ein Mensch krank wird, weil man eine kranke Katze im Krankenhaus auf keinen Fall besuchen sollte.
Warum?
Weil die einfach nur verständnislos da in dem Käfig sitzt und sich quasi fragt, warum man sie da in diesem wärmlichen Zustand zurücklässt. Dann ist sie wieder nach Hause gekommen. Dann ging das nochmal mehrere Wochen, ging das sogar ein bisschen aufwärts. Ne?
Aber dann, das klingt jetzt schon an, eben nicht ganz aufwärts, sie wurde nicht wieder gesund. Was kam dann?
Dann hat sie nichts mehr gegessen. Und dann sagte die Ärztin, es macht jetzt keinen Sinn, sie noch ein zweites Mal zu operieren. Und also die Fragen, die man sich dann stellt, ist, das, was ich jetzt als nächstes tun werde oder das, wofür die Entscheidungen, die jetzt zu treffen sind, da muss ich mich einfach fragen, mache ich das für mich, weil ich es nicht ertragen kann, oder mache ich das für die Katze? Also das ist eine Sache, die mich sehr beschäftigt hat. Und es war so, dass ich tagelang bin ich praktisch die Wand rauf und runter. Also die Tierärztin hat das schon so ein bisschen versuchsweise sanfter verpackt, die Möglichkeit angedeutet, dass man das Tier einschläfern lässt. Und das ist realistisch betrachtet so, dass man ein Todesurteil fällt. Also man ruft dann die Tierärztin an und sagt, und die Tierärztin sagt, also die ist dann noch so freundlich und kommt ins Haus. Ne? Sie sagt dann, wann soll ich kommen? Ne?
Es gibt ja dann auch verschiedene Möglichkeiten. Will man dabei sein? Will man nicht dabei sein? Wie war das bei euch am Tag selbst?
Als ich die Entscheidung getroffen habe, beziehungsweise wir haben die natürlich gemeinsam getroffen, meine Frau und ich. Ich wollte dann die Verantwortung, die man so einem Tier gegenüber auf sich nimmt, auch bis in die letzte Konsequenz übernehmen. Also es war gerade in den ersten schönen Frühlingstagen. Und da muss man auch dazu sagen, ich habe damals in Hamburg gewohnt, da sind schöne Frühlingstage auch dünn gesät. Ne? Mhm. Und ich habe mich einfach gefreut, dass die Katze noch diese paar schönen Tage irgendwie mitbekommen hat, so nach so einem langen hamburgischen Winter. Und als die Tierärztin dann hier war und mit ihrer Spritze gekommen ist, habe ich die Tierärztin gebeten, dass sie mir die Spritze gibt. Weil ich mir dachte, wenn, dann mache ich das. Also ich habe mich dann von ihr instruieren lassen und habe die Katze auf den Schoß genommen und dachte mir, ich kann das jetzt nicht delegieren, ich kann jetzt nicht weglaufen.
Das heißt, du hast ihr die Spritze verpasst?
Ja.
Und das war dann, wie das so ist beim Einschläfern, tatsächlich so, dass sie eingeschlafen ist?
Ich habe sie auf dem Schoß gehabt und sie hat einfach irgendwie, Katzen sterben ja mit offenen Augen, also da ist irgendwie nichts Dramatisches und da ist möglicherweise auch ein starkes Schlafmittel noch mit in der Mischung, weil ich mich noch erinnere, dass die Ärztin dann nach kurzer Zeit zu mir sagte, sie ist schon ganz weit weg. Ne?
Ihr habt sie dann begraben, nehme ich
ja,
an.
Ja, wir haben zum Glück, also das sind alles, ich glaube, für jemanden, der ein Tier mag, das gestorben ist, kleine Privilegien, wenn man das dann so im eigenen Hinterhof begraben kann, so sein Meerschweinchen oder sein Hund oder seine Katze. Der unterlag schon Bruno und dann hat sich hier Rosa noch dazugelegt.
Was war denn nach Rosa? Gab es dann direkt wieder eine Katze?
Nein, nein. Ich bin ein großer Tierfreund und ich bin noch sozusagen ein spezieller Katzenfreund. Ich bin so eine Art Vertrauensmann der Katzengewerkschaft. Und da geht man nicht zur Tagesordnung über. Das ist einfach so eine Trauerzeit für ein gestorbenes Mitwesen. Das hat dann schon noch mal einige Monate gedauert und war eher ein Zufall, bis die nächste Katze ankam, nämlich bei einer Urlaubsreise nach Österreich. Und da war so eine Streunerin, ohne Halsband, aber sehr zutraulich, die immer auf uns zugegangen ist. Also kaum sind wir aus dem Ferienhaus raus, aus dieser Ferienwohnung, war die Katze da. So als wäre das ein Anliegen, dass sie irgendwie zu uns kommt. Und wir haben dann eine Frau, die da in dem Haus gewohnt hat, gefragt, ob sie weiß, ob die jemandem weggelaufen ist oder so. Und sie sagte, nee, sie füttert die ab und zu, die läuft irgendwie schon länger da rum. Und wir haben die Frau gefragt, ob wir sie mitnehmen können. Ne? Und sie sagte, ja. Und wir sind mit dem Auto nach Hamburg gefahren, das ist eine ziemliche Strecke. Als wir dann in Hamburg waren und sie aus ihrem Körbchen raus ist und in unsere Wohnung geguckt hat, dann war innerhalb von einer Minute klar, sie ist zu Hause. Also das hat sie einfach so ausgestrahlt. Und das ist sehr erfreulich für einen Katzenmenschen, ist das immer auch so ein bisschen, wenn man eine Katze im Haus oder in der Wohnung hat, das Gefühl, man ist zu Gast bei Katzen. Ne? Und man ist stolz drauf.
Und diese Katze hat ganz offensichtlich euch ausgesucht, um die Nachfolge von Rosa anzutreten.
Ja, wirklich, wirklich.
Peter, danke für die Geschichte.
Okay, ich bedanke mich.
D-Radio Wissen 100.
So, Julia, das war's auch schon. Ne? Zum Schluss vielleicht noch ein paar Streicheleinheiten werden angebracht.
Ja, finde ich auch. Und es gäbe bestimmt noch viele, viele mehr Tiergeschichten zu erzählen, aber für die eine, die wir heute hatten im Programm von Vera Pache, Dank an Vera Pache. Sie hat uns von den Prozessen gegen Maikäfer, Elefanten und Schweine berichtet.
Danke auch an Julius Fischer für seine Geschichte von Sherlock und dem folgenreichen Biss.
Und danke an Hannah Ender, die uns vom Löwen Christian erzählt hat. Und da auch danke an Anke van de Weijer, meine Kollegin hier aus der Redaktion, die mich auf die Geschichte aufmerksam gemacht hat, als ich hier verzweifelt rumlief und sagte, ich brauche Tiergeschichten.
Und natürlich danke an Peter Glaser, der mit uns über seine Katze Rosa und ihren Tod gesprochen hat. Danke an Konrad Wotznitzka in der Technik und Petra Bäumer online. Vielen Dank an Julia Rosch, dir. Danke für diese Sendung und die Redaktion dieser Sendung. Euch ein schönes Wochenende. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen 100.
Eine Sache, die mir Martina Schlosser, die Rechtsanwältin, ans Herz gelegt hat, ist, dass sie gesagt hat, alle Leute, die einen Hund haben, egal ob er klein ist oder ob er groß ist, die sollten auf jeden Fall eine Haftpflichtversicherung für diesen Hund abschließen. Weil es kann so schnell was passieren. Selbst wenn das ein kleiner Hund ist, der einfach nur mal kurz ausbüchst und über die Straße rennt, wenn dann ein Unfall passiert, wer ist am Ende schuld? Natürlich der Hundehalter. Das hat sie mir noch so ans Herz gelegt, dass ich dachte, das gebe ich an dieser Stelle einfach nochmal weiter.
Die Geschichte von Julius Fischer und seinem Kater Sherlock, der ihm in die Hand gebissen hat, weswegen er dann seine Tournee mit seinem The Fuckhornischen Orchestra absagen musste, die Geschichte hat mir Julia Möckel erzählt. Julia Möckel arbeitet hier auch bei D-Radio Wissen, macht auch Beiträge für die 100 und auch manchmal anderswo im Programm. Sie selber findet diese Geschichte nach eigener Aussage sau lustig. Ist voll ihr Humor. So sehr, dass sie sogar einen Turnbeutel auf dem Rücken manchmal mit sich rumträgt, wo drauf steht Don't Blame the Cat. Den hat sie bei einem Konzert vom The Fuckhornischen Orchestra irgendwie in der Menge gefangen.
Also ich bin überhaupt kein Fan von putzigen Tiervideos oder Cute Cat Content im Internet. Das lässt mich meistens ziemlich kalt. Aber das Video, wo Christian seinen Löwenpapa so um den Hals fällt, das hat mich echt fast zu Tränen gerührt. Um den Unterhalt und den immensen Fleischkonsum zu finanzieren, haben Ace und John übrigens auch versucht, mit Fotos von Babylöwe Christian Geld ranzuschaffen. Christian hatte dann auch mal ein Shooting mit dem Vanity Fair Magazin. Das Model, mit dem er vor der Kamera stand, war allerdings weniger begeistert, denn Christian hatte eine Vorliebe für ihre langen Haare und hat ständig darauf rumgekaut.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.